Dachvibes. Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk. Heute bei Dachvibes, Besprechung des Buchs So geht Shopper Marketing. Trade Marketing Wissen für den ambitionierten Nachwuchs und alle FMCG Interessierten. Im Gespräch mit POS Agentur Legende und Buchautor Matthias Wirges. Viel Spaß. Viel Spaß.
Das erste Buch, das ich las, hieß Krabbert und war von Ottfried Preußler. Damals war ich 8 Jahre alt. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, heißt So geht Shopper Marketing und stammt aus der Feder des heutigen Gastes. Heute bin ich 5-mal so alt. Darauf ein High Five Matthias Wirges.
Hi Daniel, vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
Ja, ich freue mich. Wir freuen uns. Es ist einfach schön, dass du bei Dachvibes bist. Und ja, Matthias, du hast nicht nur ein Buch geschrieben, sondern auch ein Vierteljahrhundert Agenturgeschichte, wenn ich mich nicht irre. Und ja, wie fühlt man sich als Michael Moore des Trade Marketings?
Also es ehrt mich natürlich sehr. Vielen Dank. Also tatsächlich ging es mir nie um irgendeine Art von Personenkult, sondern wie der Name ja auch schon sagt, Brand on Fire und nicht, keine Ahnung, Wirges Werbung oder sonst was, wollte ich mich da nie in den Vordergrund stellen. Aber es ist mir schon eine große Ehre, über so lange Zeit das Vertrauen der Menschen auf Seite unserer Kunden zu spüren und da auch schon in jungem Alter ernst genommen geworden zu sein, was nicht ganz selbstverständlich ist. Ich habe mit 27 mich ja als Agenturinhaber präsentiert und bin da nicht verlacht worden. Das weiß ich bis heute zu schätzen und von daher ja, ist es eine gute Geschichte.
Ja, da kommen wir direkt auf dein Buch zu sprechen, das sich an, Zitat, engagierte Nachwuchs und erfahrene Fach- und Führungskräfte, Zitat Ende, wendet. Darin behandelst du Themen wie Trade- oder Customer-Marketing, Channel-Marketing, Shopper-Marketing und Category-Management. Das alles unter dem Dach des Sales Development. Mit deinem Buch hast du quasi die Krabbenburger-Formel des Shopper-Marketings gelegt. Warum ist dein Buch eine Anleitung zum POS-Erfolg und nicht zum POS-Success?
Ja, gute Frage. Also natürlich ist unsere Fachsprache ja extrem mit Anglizismen durchzogen und ich kann mich dagegen auch nicht wehren, versuche aber, wo es geht, es dann doch ein bisschen einzudeutschen. Und auch wenn POS ja quasi schon im Deutschen angekommen ist, ist dann der Erfolg doch irgendwie eingängiger als der POS-Success. Und generell ist die Idee, zurückkommend auf deine Frage der Krabbenburger-Formel, war es so ein bisschen die Intention, dafür zu sorgen, dass das Thema Shopper-Marketing und alles, was damit zusammenhängt, also im großen Konglomerat von POS-Marketing den Menschen ein bisschen näher kommt, dass man mehr darüber erfährt, dass mehr darüber gesprochen wird und dass die Leute auch mehr hinter die Kulissen schauen können und verstehen, was sind denn tatsächlich die Treiber, um Erfolg am POS herzustellen für Marke. Warum funktioniert das eine, warum funktioniert das andere nicht? Und da ein bisschen Transparenz reinzubringen und auch Lust zu machen auf Shopper-Marketing, also auch ein bisschen im Sinne der Nachwuchsförderung, das war so die Idee, die hinter dem Buch steckt.
Ja, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind zwei Pole, die dein Buch in den Mittelpunkt stellt. Damit bist du der Erste, der diese Keywords auf die Agenda der Werbewissenschaften bringt. Bist du ein Agenda-Setter?
Ich glaube, das ist ein bisschen viel gesagt. Also ich nehme das gerne auf, vielen Dank. Ist aber schon so, dass ich versuche natürlich ein bisschen vorauszudenken und zu schauen, wo können wir uns denn hinentwickeln. Das ist auch einfach was, was mich persönlich motiviert und interessiert. Ist nicht immer der einfache Weg, muss man sagen. Durchaus auch ein bisschen steinig. Ich habe da öfter auch mal den harten Weg dann der Realität aufnehmen müssen. Also beispielsweise, als ich 2004 ein Startup für Mobile Payment mitgegründet habe. Das war also vor jetzt ja 20 Jahren. Da hat natürlich keiner in Deutschland von Mobile Payment gesprochen und wir waren der Zeit um Lichtjahre voraus und sind natürlich auch grandios gescheitert. Und so geht es mir bis heute, dass es schon so ist, dass ich immer versuche, Themen möglichst früh zu antizipieren und in den Markt zu bringen. Vielleicht ein Beispiel, weil du auch Nachhaltigkeit ansprichst, ist der Nachhaltigkeitskodex, der auch aus dem Buch heraus entstanden ist mit dem Professor Fifka von der Uni Erlangen-Nürnberg. Und da muss man sagen, dass Nachhaltigkeit im Kontext vom POS-Marketing jetzt auch nicht unbedingt gerade das Thema ist, womit man offene Türen einrennt, sondern theoretisch finden es alle persönlich gut. Wenn es dann aber darum geht, tatsächlich zu sagen, okay, jetzt wollen wir als Unternehmen auch daran was machen, dann ist das Gespräch plötzlich doch mit einem anderen Verlauf versehen. Also es ist da schon so, dass das eigentlich alle gut finden, aber wenn es dann um die Umsetzung geht, ist ein ganz anderer Schnack. Und von daher, ja, ist das Agenda-Setting auf eine Art cool, aber es ist auch nicht unbedingt immer schön.
Was wir in deinem Buch auch lernen, wenn man zum Beispiel ein Produkt einführt, hat man ja auch sehr viel Erklärungsaufwand und Überzeugungsarbeit und vor allem natürlich auch Geld, was man in die Hand nehmen muss, damit überhaupt Interesse besteht im zentralen Einkauf. Das bringt mich zu einer kleinen Spaßfrage. Wie lautet der Shortcut für kein Interesse?
KI vielleicht?
Ja, das war die Überleitung zu einem Tool, das in deiner Toolbox keine tragende Rolle spielt, wie ich beim Durchblättern von deinem Buch gemerkt habe. Ja, und das finde ich auch sympathisch. Dennoch, KI scheint immer mehr zum Küchenhelfer zu werden. Da ich von dir weiß, dass du schon lange virtuelle Welten nutzt, um POS-Werbung zu testen und quasi ein Metaverse-Pionier bist, wie arrangierst du dich mit der künstlichen Intelligenz im Agenturalltag?
Ja, also wir versuchen natürlich KI auch für uns zu nutzen und Potenziale zu entdecken, die Sinn machen. Also ich finde es tatsächlich auch sehr spannend, was im Verlauf des letzten Jahres passiert ist und wie schnell es passiert ist, also wie sehr da doch Dynamik reingekommen ist. Also wir nutzen es tatsächlich in verschiedenen Bereichen, gerade zum Thema Text muss man sagen, dass es schon für die Zunft der Texter jetzt nicht unbedingt die beste Entwicklung war. Also dass wir auch weniger Text von Menschen machen lassen, sondern da auch uns Inspirationen holen in KI. Wir nutzen es natürlich als Recherchetool auch, ne, wenn es um Inspirationen geht und quasi als Mit-Brainstorming-Partner, ne, quasi als weiteren Mitarbeiter, der was beisteuert. Und es ist auch ein Stück weit ein Kreationstool. Aber unterm Strich muss man auch sagen, dass nach meinem Empfinden das Thema gerade ziemlich überschätzt wird. Also ich habe jetzt auch erste Diskussionen, wo auf Kundenseite dann die Frage kommt, wie wir denn KI-Effekte und Effizienzgewinne einpreisen jetzt in der Zukunft. Und aus meiner Sicht gibt es da nicht wahnsinnig viel einzupreisen, weil es ist jetzt nicht der Fall, dass das die Prozesse großartig über den Haufen schmeißt, sondern es ist eher so, dass es hier und da ein bisschen hilft. Aber der Effekt ist vielleicht der, wie einen Praktikanten zu haben oder nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass das grundlegend hier was ändert.
Gewinnt man nicht vielleicht sogar mehr Zeit für mehr Qualität einer Aktion?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es wird noch ganz viel passieren. Ich glaube, wir stehen ganz am Anfang. Und wenn ich sehe, wie jetzt generativ Video-Content beispielsweise erstellt werden kann, dann ist das natürlich eine tolle Sache, wenn es darum geht, Moodbilder für Präsentationen zu ziehen oder ähnliches. Also da ist es natürlich schon enorm praktisch und hilft ganz stark weiter. Aber ich glaube, wenn es um den eigentlichen Kern der Arbeit in der Werbung geht, dann hat KI da noch nicht so wirklich den Zugriff, sondern geht es am Ende doch um die Menschen, um das richtige Verständnis von Marke und vor allen Dingen auch um das Feeling für Marke. Und ich denke, dass das ein Asset ist, was wir uns als Menschen und Werbende da auch erhalten müssen, dass wir Marke auch fühlen lassen müssen. Ne? Also wir müssen es selber fühlen und wir müssen das Gefühl aber auch transportieren und Markenwelten emotionalisieren. Und ich glaube, da wird KI dann auch an Grenzen stoßen. Also ich denke, es ist ein gutes Hilfsmittel und es wird mit Sicherheit auch ein stärkeres Hilfsmittel werden, aber es wird jetzt nicht die Welt aus den Angeln heben.
Vielen Dank. Ja, ich mag an deinem Buch, dass es keine Schachtelsätze gibt und man schnell in die Materie kommt. Irgendwie ja ein Sach- und Lachbuch in einem. Wobei du die Informationen mit Charme und Augenzwinkern oft greifbarer machst. Zum Beispiel vergleichst du Marketing mit Dart und Trade-Marketing mit Billard. Und ich denke, stimmt. Du spielst lieber Billard, richtig?
Richtig, absolut. Also wenn wir zusammen in die Kneipe gehen, dann bin ich definitiv am Billardtisch und nicht an der Dartscheibe. Das, was in dem Bild, was du da ansprichst, dahinter steht, ist, dass wir im Sales Development einfach mit vielen Ebenen es zu tun haben. Also während du im normalen Marketing, also normal in Anführungszeichen, eher über Media sprichst und quasi das Ganze als Vektor funktioniert, also du kreierst etwas und dann sendest du etwas und dann kommt es von A nach B. Es ist bei uns so, dass wir einfach sehr, sehr viele Zielgruppen haben, dass wir den Vertrieb im Unternehmen erstmal für uns gewinnen müssen. Und wenn die Vertriebsleitung das, was wir uns da ausdenken, nicht gut findet, dann können wir direkt einpacken. Die nächste Zielgruppe ist der Außendienst. Wenn der Außendienst nicht mitträgt und es nicht gut findet, dann versandet es da. Ne? Dann werden die Materialien aus dem Kofferraum gar nicht ausgepackt oder bleiben in der Garage des Außendienstlers und verrotten da bis zur nächsten Müllabfuhr. Dann haben wir als nächste Zielgruppe, dass wir im Handel entsprechend die Zentrale erreichen müssen. Dann müssen wir die Marktleiter erreichen. Dann müssen wir die Leute am Regal erreichen, was man so klassischerweise die Regaldamen nennt. Und dann kommen wir erst beim Shopper an. Also wir hatten schon diverse Stufen, die wir durchlaufen haben, damit am Ende ein schnöder Wobbler am Regal hängt und dir als Shopper sagen kann, was entsprechend da passiert. So, und dann beginnt ja unser eigentlicher Job, ne, dass die Kommunikation wirken soll, und von da aus wollen wir noch zum Konsumenten durchgetragen werden. Und das ist das, was aus meiner Sicht auch den Reiz des Jobs ausmacht, dass man einfach ein Stück weit in dieser langen Kette drin ist und jede Perle einzeln aber anfassen muss und da einen guten Job machen muss, damit am Ende dann eine geschlossene Perlenkette rauskommt.
Oder jede Billardkugel.
Oder jede Billardkugel versenkt werden muss, richtig. Und nicht die schwarze.
Ja, bevor wir zur letzten Frage kommen. Eine Frage gibt's vorher. Wir werden unserer Natur nicht entfliehen können, sagst du, ebenfalls in deinem Buch. Und eine deiner Thesen darin ist, Sinnlichkeit ist der USP des stationären Handels. Tatsächlich wird deine These ja belegt durch eine Langzeitstudie aus St. Gallen, wie ich im April in der LZ gelesen habe. Zitat: Das stationäre Geschäft in den Märkten hat den Online-Shop als bevorzugten Einkaufskanal im Dachraum wieder abgelöst und erheblich an Marktanteil gewonnen. Zitat Ende. Frage: Haben die Verbraucher also versucht, ihrer Natur durch Online-Bestellungen zu entfliehen und kehren aufgrund ihrer Natur nun zurück zum POS?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Meine Position ist da ja auch ein bisschen schizophren. Also du hast es ja vorhin angesprochen, dass ich auch Digitalisierung in den Mittelpunkt stelle, unsere Arbeit ein Stück weit. Auf der anderen Seite aber auch ganz stark darauf poche, dass der stationäre Handel eigentlich das ist, worum wir uns kümmern sollten, und dass das auch nicht untergehen wird, egal wie stark es besungen wird. Ich hatte gerade aktuelle Zahlen gesehen, was den Online-Buchhandel anbelangt. Daran mache ich es ganz gerne fest, dass der Online-Buchhandel noch immer nicht über 25% ist, was den Marktanteil anbelangt, obwohl wir schon in den 90ern da Bücher bestellt haben und man eigentlich das Gefühl hat, das ist überbordend, was da passiert. So findet es aber nicht statt. Und ich glaube, das liegt daran, zurückkommt auf deinen Punkt der Sinnlichkeit, dass wir einfach als Menschen lieben. Also, dass wir mit Menschen zu tun haben wollen, dass wir echte Erfahrungen machen wollen. Und die Grundthese dahinter ist, dass je digitaler die Welt wird, es auch immer einen Gegenpol geben wird, der mehr Natürlichkeit erfordert. Also das, nehmen wir mal Metaverse als Konzept. Ich glaube, wenn wir uns ins Metaverse begeben werden, dass wir gleichzeitig auch viel bewusster sinnliche Erfahrungen in der analogen Welt, im echten Leben machen werden und da vielleicht weniger im Autopilot dann unterwegs sind und da achtsamer dann auch mit umgehen. Und dementsprechend glaube ich sehr stark an eine schöne Zukunft im Handel. Und ich glaube sogar, dass wir da hinkommen werden. Ich warte ja seit 20 Jahren darauf oder 25, dass das Thema Einkaufserlebnis sich tatsächlich mal bewahrheitet. Ich glaube, in Zukunft werden wir echte Einkaufserlebnisse haben, die darüber hinausgehen, dass Regale ein bisschen schöner sind und die Beleuchtung ein bisschen besser und wir aber nicht mehr diesen reinen Bevorratungs-POS haben, wo einfach viel Warendruck da ist, sondern dass das eher in Richtung Showrooming geht und damit auch es für die Shopper angenehmer wird.
Ja, ich meine, du gehst in deinem Buch auch auf diesen Punkt ein, indem du halt auch sagst, die Produktion von Pub-Displays wird halt auch weniger werden, eben weil quasi die Inszenierung der Regalwelten immer wichtiger wird, also dass es konzeptionell auch immer wichtiger wird, ganze Bio-Welten zu kreieren. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich glaube, dass wir sowas wie Markenblöcke stärker haben werden. Also dass es eher darum geht, Marke als Konzept zu erfahren und dementsprechend auch Markenwelt am POS erleben möchten. Und vielleicht ist ein gutes Beispiel, wenn du was weiß ich, den nächsten Hoodie einkaufen gehst bei P&C, dann hast du ja auch die einzelnen Markenshops, ne? Oder wenn du zu Mediamarkt gehst und schaust dir an, wie eine Welt von Samsung oder von Apple da aufgebaut ist, dann ist das schon so, dass du da auch eine Welt betrittst und in dieser Welt dich bewegst. Und ich glaube, dass wir solche Anleihen auch sehen werden im filialisierten Handel, also im stationären Handel im Sinne von LEH, Drogeriemarkt und so weiter, dass es eher darum geht, dass die Marke so einen Hub kreiert und da die Leute stärker in die Beratung nimmt, sie besser anleitet dahin, was das richtige Produkt für sie ist. Und wie dann das Produkt zu mir kommt und zu Hause im Kühlschrank landet, ist in Omnichannel-Zeiten sowieso eine ganz andere Frage. Und das wird auch nicht das Problem sein. Das wird sich auch für die Landbevölkerung lösen, mehr und mehr. Aber ich glaube, dass der Handel sich da mehr und mehr verändern wird in den nächsten Jahren. Und da freue ich mich wirklich drauf.
Dann kommen wir jetzt wirklich zur letzten Frage. Als ich dein Buch »So geht Shopper-Marketing« handsigniert von dir erhielt, waren wir gemeinsam essen. Das ist etwa ein Jahr her. Damals sagtest du, in diesem Business wollen alle miteinander spielen. Frage an dich, möchtest du in unsere Fußball-Goalgetter-Gruppe eintreten, die einmal die Woche stattfindet?
Ja, das ehrt mich sehr. Vielen Dank. Es ist nur so, dass ich euch das nicht empfehlen kann. Und zwar nicht, weil ich nicht den Ball treffen würde, sondern weil ich zu entfesselt bin beim Fußballspielen. Und mein Bruder könnte davon berichten. Ich bin früher mal zu seiner Lehrer-Fußballgruppe eingeladen worden und das hat dazu geführt, dass ich ihm dann den Zeh gebrochen habe, was seine Kollegen auch sehr irritiert hat. Und ich wurde dann auch nicht mehr eingeladen, sondern nach dem Vorfall war quasi Schluss. Und ich habe meine Fußballkarriere beendet beim Kindergeburtstag von unserem Ältesten, als ich selber mitgespielt habe, weil ich natürlich on fire war.
On fire.
Genau. Und dann einen weiten Abschlag von hinten nach vorne zu den, ich weiß nicht, wie alt sie da waren, sagen wir 10-Jährigen, geschlagen habe. Und mein Abschlag hat dann einen der Geburtstagsgäste am Hinterkopf erwischt und quasi ohnmächtig geschossen. Und das war spätestens das Zeichen zu sagen, okay, es ist einfach nicht gut für mich und von daher, ich konzentriere mich auf andere Sportarten, wo ich kontrollierter agieren kann.
Vielen Dank, Matthias Würges von Brand on Fire und Autor des Buches »So geht Shopper Marketing«.
Danke dir.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com.
Dachvibes.